Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Marvel hat wieder ganz groß aufgefahren. Der Blockbuster-Kritiker und Publikumsliebling, das Popkulturphänomen Black Panther, hat einen Nachfolger.
Nennen ihn nicht General oder König. Sie nennen ihn Kukul Khan. Den gefiederten Schlangengott.
Black Panther Wakanda Forever heißt das Werk und wir sprechen darüber. Außerdem gibt es Neues von den Machern von Dark. Wir haben mit ihnen gesprochen über ihre neue Mystery-Serie 1899. Gleich aber geht es erstmal zu den Kino-Umwälzungen in Berlins Zentrum. Die dramatischen Veränderungen in der Filmwelt wirken sich immer mehr auf die Kinolandschaft in Deutschland aus. Und das bekommt nun auch die Berlinale zu spüren. Der Potsdamer Platz in Berlin verliert langsam seine Kinos und damit die Berlinale auch ihre zentralen Spielstätten. Dabei war die ursprüngliche Idee vor 20 Jahren, den Potsdamer Platz als quasi neuen Hotspot der Kinokultur zu etablieren. Christian Berndt über den Aufstieg und Niedergang der Kinokultur in Berlins Zentrum.
Bisher eher Geisterstadt, erwachte der Potsdamer Platz während der Berlinale zum Leben. Er wurde ein funktionierendes Zentrum mit perfekten Kinos und mehr Platz für das normale Publikum.
Berlin im Februar 2000. Zum ersten Mal findet die Berlinale am Potsdamer Platz statt, dem neuen Zentrum der Hauptstadt. In den damaligen Pressekommentaren spürt man viel Begeisterung.
Und wir haben uns dann, glaube ich, alle sehr, was das betrifft, auf den Potsdamer Platz gefreut, als es soweit war. Ne? Dass man dann wirklich gerade im Winter bei schlechtem Wetter einfach über die Straße gehen kann und so. Das war natürlich schon eine Freude.
Vor dem Berlinale-Umzug waren die Festivalkinos um den Kurfürstendamm verteilt, so Stefanie Schulte-Strathaus, die künstlerische Leiterin des Instituts für Film- und Videokunst Arsenal. Auch das Arsenal zog im Jahr 2000 an den Potsdamer Platz ins neue zentrale Filmhaus. In 3 Jahren wird das Arsenal allerdings in den Berliner Wedding weiterziehen, weil die Miete zu teuer wird. Aber für Schulte-Strathaus kein Grund zur Traurigkeit.
Wenn wir dann wegziehen, waren wir da 25 Jahre und hatten von Anfang an insofern Probleme mit dem Platz, dass er nicht wirklich sich eignet für Kinobesuche, Kinoabende außerhalb der Berlinale. Also für die Berlinale war es wunderbar, sehr zentral, aber die Umgebung ist eine, die ansonsten wenig Kneipen oder Kulturleben bietet. Das Gebäude war jetzt auch nicht perfekt für die Nutzung eines Filmhauses. Es gab ja mal andere Pläne.
Vor dem Mauerfall sollte ein zentrales Filmhaus mit Arsenal deutscher Kinematik und der Deutschen Film- und Fernsehakademie in damaliger Randlage an der Mauer gebaut werden. Nach 1989 erwarb der Sony-Konzern dieses Areal am Potsdamer Platz mit der Auflage, ein Filmhaus im neuen Sony Center zu errichten. Auch für die Deutsche Kinematik, die dort im Jahr 2000 mit einzog, war der Bürokomplex nicht ideal, so deren künstlerischer Direktor Rainer Rother.
Wir haben nur relativ geringe Raumhöhen. Jeder, der sich mit Museen ein bisschen auskennt, weiß, dass die Präsentationsmöglichkeiten arg beschränkt. Und dann teilen die Fahrstühle die Ausstellungsräume. Und als letztes, wenn man in ein Gebäude zieht und das ist ein Museum, dann weiß die Bevölkerung, da ist ein Museum. Bei uns wissen selbst manche Berliner nicht, dass sich in diesem Gebäude ein wunderbares Museum befindet.
Auch die Kinemathek muss 2025 ausziehen. In direkter Nachbarschaft am Martin-Gropius-Bau ist jedoch ein neues Filmhaus geplant, wo auch die Kinemathek einziehen soll.
Wir haben eben den bescheidenen Nachteil, kein Kino zu haben. Das wird sich dann ändern und in der Tat wird dann die Deutsche Kinemathek nicht mehr die weltweit einzige Kinemathek ohne Kino sein, sondern wie alle anderen Kinematheken auch ein Kino bespielen. Darauf freuen wir uns sehr.
Allerdings wird sich der Bau hinziehen, das heißt, die Kinemathek sucht eine Zwischenlösung. Aber nicht nur für die Filmkunst wird der Potsdamer Platz zu teuer, es trifft auch die Multiplexe. Als die Berlinale vor 20 Jahren hierher zog, blühte das Kino noch.
In knapp 2 Wochen eröffnet das CineStar im Sony Center. 8 Säle mit rund 2000 Plätzen erweitern dann das inzwischen bereits überreichliche Berliner Kinoangebot.
Es wurden so viele Kinokarten verkauft wie seit 1972 nicht mehr. Aber das ist seit Jahren anders. 2019 schlossen die CineStar-Kinos am Potsdamer Platz wegen hoher Mieten und niedriger Zuschauerzahlen.
Es wird auf jeden Fall perspektivisch keine Kinolandschaft mehr geben am Potsdamer Platz. Aber eine Totgeburt war der Potsdamer Platz in gewisser Weise ganz sicherlich. Wahrscheinlich ging es auch damals einfach zu schnell nach dem Mauerfall.
Und jetzt wird auch die Anzahl der Kinoplätze im Cinemax am Potsdamer Platz um die Hälfte reduziert. Das hat, wie auch die CineStar-Schließung, Auswirkungen für die Filmfestspiele, so die Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek.
Es bedeutet natürlich, dass weniger Leute in die Kinos können. Und wie wir damit umgehen, werden wir in den nächsten Wochen nochmal auch mit der Programmabteilung besprechen.
Die Cinemax-Kinos waren über 20 Jahre lang ein wichtiger Abspielort für die Berlinale, für die Presse und das Publikum.
Möglicherweise werden wir den Ort vor allem für Pressevorführungen und für Marktvorführungen nutzen.
In diesem Fall bliebe längerfristig am Potsdamer Platz nur der Berlinale Palast fürs Publikum. Hier läuft der Mietvertrag bis 2025 mit Option auf Verlängerung. Kartenengpässe wird es nicht geben, sagt Rissenbeek. Dafür stehen in Berlin genügend Kinos zur Verfügung. Aber die Berlinale wird sich noch mehr auf die Stadt verteilen als bisher.
Dass man für die Publikumsvorführung weitere Optionen gesucht hat in der Stadt, ist schon etwas, was vor vielen Jahren begonnen hat. Wir wollen ja in die Stadt auch rausgehen und in einer 4-Millionen-Stadt auch Zuschauer bei sich im Kiez abholen.
Was Filme betrifft, gibt es bei der Berlinale keinen Engpass. Für 2023 wurden weit mehr Filme eingereicht als vor der Pandemie, meint Rissenbeek. Die Filmproduktion boomt wie nie, aber ob es für dieses Angebot irgendwann auch noch genügend Kinos geben wird, steht in den Sternen.
Ja, und auch für die kommende Berlinale im Februar 2023 muss die Festivalleitung schon mal ein bisschen kreativ werden, was die Kinologistik angeht. Christian Berndt über die Umwälzung der Kinokultur in Berlins Zentrum.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich gehe durch die Straße, weil ich die Mai-Ausgabe von einem Magazin für die Frau von heute haben will. Denn da gibt's dieser Tage wieder wirklich sagenhafte Tipps zur Anpassung bei Anwendung für immer stumm. Seid gegrüßt, junge Frauen von heute! Ich hoffe, irgendwann bereut ihr's, denn alles, was ihr seht, nur noch aus Klischees besteht.
€10 bitte.
So, das ist die Audio Guide.
Und 10 zurück.
Parkett rechts, da lang bitte.
Gehen wir nun vom Foyer zum Konzertsaal und lauschen wir einer Aufführung von Richard Wagners Götterdämmerung. Die Oper besteht aus dem Vorspiel der drei Nornen sowie drei folgenden Akten und dauert insgesamt über 4 Stunden. Als kleine Aufmerksamkeit stellen wir Ihnen eine Auswahl von Zusammenfassungen bereit. Drücken Sie bitte die 1, wenn Sie am nächsten Tag Ihren Kollegen, 2 Ihrer Mutter, 3 Ihrem Chef, 4 Ihrem Nachbarn, 5 Ihrem Friseur oder Zahnarzt von der Oper erzählen wollen.
Die deutsche Science-Fiction-Mystery-Serie Dark war ein Riesenerfolg weltweit. Und nun haben die beiden Dark-Schöpfer nachgelegt. 1899 heißt die neue Serie von Baran Bo-Odar und Jantje Friese, die am Donnerstag bei Netflix erscheint. Und auch 1899 ist wieder eine Mystery-Geschichte. Sie spielt auf einem Auswandererschiff, das sich auf dem Weg nach New York befindet. Die Schiffsgäste haben Europa hinter sich gelassen und träumen von einer besseren Zukunft in Amerika, bis sie auf dem offenen Meer ein zweites Schiff entdecken, das seit Monaten als vermisst gilt.
Irgendetwas stimmt mit dem Schiff nicht.
Und jetzt passiert das Gleiche hier.
Wir müssen das Schiff unter Kontrolle bringen.
Ich habe Baran Bo-Odar und Jantje Friese in Berlin in ihrem Büro getroffen und mich mit ihnen unterhalten. Erstmal habe ich sie auf den Erfolg von Dark angesprochen, denn bei dem US-amerikanischen Bewertungsportal Rotten Tomatoes gewann Dark in einem aufwendigen Auswahlprozess den ersten Platz als beste Netflix-Eigenproduktion. Ich wollte wissen, was hat dieser erste Platz an Reaktionen mit sich gebracht?
Es war wirklich total schön, dass das so funktioniert hat, weil zumindest bei der ersten Staffel haben wir selber nicht geglaubt, dass so viele Menschen weltweit interessiert sind an so einer komischen, verschrobenen Geschichte, die aus unseren Köpfen entsteht, die auch noch düster ist und eben komplex und man muss aufpassen und wenn man schon eine Folge nicht aufpasst, kapiert man schon überhaupt gar nichts mehr. Das war toll für uns, weil es ist einfach schön zu sehen, dass da, weil wir empfinden uns selber als Nerds, da draußen so viele Nerds sind, die auch Lust haben an Mystery, Puzzlespiele, Komplexität und eben nicht nur Cheeseburger.
Aber Rotten Tomatoes an sich war wirklich richtig absurd, weil es war ja so wie so ein Face-Off zwischen Serien. Und dann haben wir irgendwie in jeder Runde wieder jemanden hinter uns gelassen. Und dann irgendwann waren wir im Face-Off mit der Fincher-Serie Mindhunter, die wir selber großartig finden. Und waren so, okay, das ist jetzt Karriere-Highlight, gegen Fincher zu verlieren. Und dann haben wir einfach gewonnen. Also es war einfach total absurd. Absurd und schön.
Sie sagten ja eben, dass Sie diese Puzzlespiele mögen. Das war eben schon bei Dark so, viele Zeitreisenverschwörungen und jetzt auch bei 1899 eigentlich ein großes Puzzle. Was mögen Sie an diesen komplizierten Erzählstrukturen?
Wir sind einfach
an Fragen mehr interessiert
als an Antworten. Wir sind mehr an Fragen interessiert als an Antworten. Wir sind aber auch daran interessiert, etwas anzuschauen oder auch zu lesen, das einen irgendwie anspornt, Teil davon zu sein. Also man kann nicht mitdenken bei Mystery. Und es gibt halt auch andere Sachen, die man einfach so gucken kann nebenbei. Das ist ja auch okay, aber ich erwische mich dann selber, dass ich am Handy bin und dann irgendwas andere noch parallel Nachrichten lese, während da irgendwas läuft. Und das finde ich irgendwie blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das lieber, dass man wirklich da sitzt und dann gibt es dann da verrückte Menschen, die sich Notizbücher nehmen und dann mitschreiben. Und das haben wir früher auch gemacht. Bei Lost zum Beispiel damals haben wir alle Symboliken versucht zu verstehen und gesagt, da ist was versteckt und dort ist was versteckt. Und manchmal haben wir recht, manchmal hatten wir nicht recht. Aber das fand ich so toll, weil das einen sehr aktiven Zuschauer generiert.
1899 spielt ja jetzt auf einem Schiff. Es geht um sehr mysteriöse Geschehnisse während der Fahrt von Europa nach Amerika. Warum war das Jahr 1899 wichtig?
Also das Fern des Jäckle war einfach eine super spannende Zeit, wenn man so das Alte und das Neue so fast an dieser Schwelle zum neuen Jahrhundert trennen kann und ganz, ganz viele Konflikte in der Zeit sehr polarisiert waren. Also soziale Stände, Mann, Frau, Präferenzen in der Sexualität, also all das war in so Extreme gezogen in dieser Zeit, spiegelt aber trotzdem immer noch die gleichen Probleme, die es jetzt vielleicht in anderer Art und Weise gibt, unserer jetzigen Gesellschaft immer noch wieder. Und deswegen fanden wir diesen Schwellenübertritt vom Alten ins Neue einfach super spannend. Aber 1899 ist an sich irgendwie auch eine sehr magische Zahl, eine schöne Zahl.
Ja, es ist eine magische Zahl. Also das mache ich immer den Scherz, 1 und 8 ergibt 9, dann hat man 9 und 9. Wenn man 9 und 9 umdreht, kommt man zu einer gewissen anderen Zahl. Also wir mögen einfach Zahlenspiele, selbst wenn sie noch mehr Fragen hervorheben als Antworten geben.
Das ist ein Schiff voller Auswanderer. Sie deuten in der Serie auch ihre Geschichten an, warum viele dieser Auswanderer ihre Länder verlassen haben. Da ist viel Mord und Betrug als Motivation dabei. Hat es das Genre Mystery mit sich gebracht? Oder warum haben Sie so wenig positive Motivation als Grund für die Auswanderung gezeigt?
Das ist ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil ja das Auswandern an sich nicht das Grundthema der Serie ist. Wir können jetzt über das tatsächliche Grundthema nicht sprechen, weil das ein Spoiler ist, aber deswegen sind die persönlichen Geschichten der Figuren ein bisschen dreidimensionaler und es geht sehr viel mehr um Psychologie und Traumata, als wenn wir jetzt nur über Auswanderung, also jemand möchte sein altes Land verlassen, ob nun aus Push- oder Pull-Gründen, darum geht es auch, aber natürlich irgendwie in einem Unterbau von was ganz anderem, deswegen kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten.
Dann können wir aber vielleicht trotzdem nochmal über das Soziologische sprechen, was Sie vorher angedeutet haben, dass eben in der Zeit auch viele Spaltungen waren in der Gesellschaft. Und inwiefern ist da ein Schiff auch ein guter Ort, um diese sozialen Schichten zu visualisieren?
Na, ist insofern super, als dass man erstmal einen totalen, das sind ja Laborverhältnisse, also es ist ein Mikrokosmos, man hat einen abgeschlossenen Raum, niemand kann irgendwo hin, weil drumherum ist nur Meer. Und man kann diese ganzen unterschiedlichen Nationen mit all ihren Problemen und all ihren Umständen auf ein Schiff eben packen und gucken, was passiert. Man hat Klassenunterschiede durch erste Klasse, dritte Klasse. Also da ist ganz, ganz viel, was natürlich so ein Raum wie ein Schiff einfach als Repräsentant für eine Welt oder eine Gesellschaft irgendwie ganz gut mitbringt.
Die Menschen auf dem Schiff kommen ja aus allen möglichen Ländern und in der Show werden alle möglichen Sprachen gesprochen, von Portugiesisch bis Kantonesisch. In einer deutschen Fernsehproduktion, sagen wir mal, wäre so eine Vielsprachigkeit vor einigen Jahren gar nicht möglich gewesen. Für Netflix als auch ein globaler Player bietet sich das natürlich auch an. Wie radikal hat sich denn Ihrer Meinung nach das Film- und das Serienmachen dadurch auch verändert?
Total, aber ich glaube in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Also das eine ist, Dark wäre ohne Netflix oder einen Streamer, der das Gleiche macht, einfach nicht passiert. Das hat zum einen was damit zu tun, dass auch wie die Narrative aufgebaut ist, nur funktioniert, wenn man das bingen kann. Also bei Dark bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass das richtig ist, dass man sich selber einteilt, wie viel Informationen möchte ich denn jetzt eigentlich aufnehmen. Wenn das in einer wöchentlichen Staffelung gewesen wäre, hätte man, glaube ich, alle losen Fäden vergessen und hätte nicht anknüpfen können. Also allein schon, wie man das gestaltet, dass man viel, viel horizontaler erzählen kann, ist etwas, das tatsächlich, glaube ich, nur funktioniert durch diese Art der Programmierung. Was das Internationale angeht, ist es einfach tatsächlich so, und das finde ich großartig, dass es eben nicht mehr nur den Fokus Hollywood gibt und amerikanische Produktionen, die quasi in die Welt gestreut werden, sondern dass es jetzt die Chance gibt, wirklich aus anderen Märkten Sachen zu sehen, und zwar überall auf der Welt und nicht nur in so einem nischigen, kleinen, vielleicht Programmkino irgendwo, sondern dass das wirklich was ist, was gleichwertig behandelt wird. Und das gibt uns natürlich als Filmemacher riesengroße Chancen, aber auch als Zuschauer eine viel größere Vielfalt an Content, und das finde ich super. Also ich finde die Entwicklung super.
Auch Ihre Produktion fiel ja in die Corona-Zeit. Sie haben dann für sich als Lösung die virtuelle Produktion entdeckt. Im Studio Babelsberg hat dann ein entsprechendes Studio für die Dreharbeiten von 1899 seinen Betrieb aufgenommen, sogenannte Volume. Das funktioniert ja ganz anders als jetzt so klassische Greenscreen. Es können virtuelle Kulissen hinter den Darstellern eingeblendet werden. Was heißt es genau? Ich glaube, vielen ist diese Art und Weise zu arbeiten gar nicht geläufig. Und wie verändert es die Arbeit?
Man muss sich diese Volume-Technologie so vorstellen, dass man einen riesigen Fernseher hat, der in einer Halle steht, der 70 Meter hufeisenartig angeordnet ist. Das sind lauter kleinere LED-Panels, die aneinander gesteckt sind, und der 7 Meter hoch ist. Und mit computergenerierten Landschaften, aber auch Innenräumen, die dann da von Rechnern aufgespielt werden und die wiederum dann mit der Kamera verbunden sind, kann man dreidimensionale Räume generieren. Das heißt, wenn sich die Kamera bewegt oder wenn sie schwenkt, ändert sich perspektivisch auch der Hintergrund. Also wenn man 5 Meter reingeht, geht die Landschaft mit 5 Meter raus. Das ist super, gerade in einer Pandemiephase, wo man nicht mal reisen konnte und so, weil wir hatten das schon mal vor, die Show sehr klassisch zu drehen, dass man in einen Wassertank geht, Teile des Schiffs baut und dann wirklich ganz klassisch dreht, ging einfach dann nicht. Und war dann diese Technologie, hat uns tatsächlich in die Karten gespielt, und wir waren super happy, das benutzen zu können, weil wir konnten so die Welt zu uns bringen. Und so haben wir dann mit Partnern zusammen die Dark Bay aufgebaut quasi. Dieses Studio, was in Babelsberg steht mit dieser Volume-Technologie, bringt aber auch viele Herausforderungen, weil es ist eine neue Art von Filme machen, auch für Leute, die das jetzt länger machen wie wir, war das wirklich komplett neues Lernen, auch mit Frustrationen, weil ein paar Sachen funktionieren nicht gleich, man muss irgendwie das kapieren, weil es kommt ja aus dem Gaming, die wiederum dann andere Ansätze teilweise haben, wie man Sachen macht. Da muss man dann wieder die Filmemacher-Ansätze drauf zwingen und mit den Leuten sprechen, die das programmieren, dass sie das wiederum einem anpassen. Also es war eine hochspannende, lange Prep-Phase. Wir haben fast ein Jahr lang vorbereitet, nur damit es funktioniert. Und dann am Dreh war es ganz fantastisch und toll und interessant auch.
Sie sind ja auch mit Ihrer Produktionsfirma Dark Ways Mitgesellschafter des Studios geworden. Das ist ja auch ein gewisses finanzielles Risiko. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ist das was, was die Serien- und Filmwelt nachhaltig beeinflussen wird?
Also ich glaube, es ist eine total große Chance, gerade für lokale Filmemacher, weil man plötzlich Dinge erzählen kann, die man sonst nicht erzählen kann. Also das heißt, wir sind ja oft gerade im deutschen Markt durch bestimmte Budgetrestriktionen, also kommen wir einfach gar nicht dahin, bestimmte Geschichten zu erzählen. Und die Volume-Technologie in einer gewissen Art und Weise bringt die jede Welt zu einem. Das heißt, man kann plötzlich darüber nachdenken, auch komplett fantastische Welten zu kreieren. Man kann Sci-Fi machen, man kann historische Sachen machen. Man kann in den Louvre gehen, wenn man Lust hat. Man kann in die Sixtinische Kapelle gehen. Man kann überall hin. Und ich glaube, dass das eigentlich eine totale Befreiung ist für Filmemacher, A, Budgets besser zu kontrollieren, B, Welten zu eröffnen, in die man sonst nicht reingegangen wäre und einfach eine wahnsinnige Flexibilität auch im Prozess des Drehens zu schaffen. Also wir sind totale Fans, auch wenn die Technologie in den Kinderschuhen steckt und es sehr schmerzhaft war, durch diese Lernphase durchzugehen. Aber wenn man da einmal durchgegangen ist, dann ist das wie, als ob man eine neue Sprache spricht und natürlich ein ganz anderes Besteck nochmal hat, um zu erzählen. Und es war sehr, sehr befriedigend.
1899, das ist die neue Mystery-Serie von Baran Bo-Odar und Janche Friese. Sie erscheint am Donnerstag beim Streamingdienst Netflix. Der Film Black Panther war einer der größten Erfolge unter den vielen Comic-Verfilmungen von Disney. 2018 kam dieser komplexe und visuell aufregende Blockbuster mit einem schwarzen Superhelden ins Kino. Und Publikum und Kritik waren gleichermaßen begeistert. Dann starb der Hauptdarsteller Chadwick Boseman an Krebs und die Frage für Disney war, wie weitermachen. Nun ist der zweite Teil in die Kinos gekommen, Black Panther, Wakanda Forever. Und es ist eine neue Zeit angebrochen in Wakanda.
Nur vollends gebrochene Menschen können große Anführer sein.
Was die neue Zeit mit sich bringt und was das Phänomen von Black Panther ausmacht, darüber spreche ich mit Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo.
Wenn wir kurz bei Teil 1 bleiben, Black Panther hat 7 Oscar-Nominierungen bekommen und 3 Oscars gewonnen. Für eine Marvel-Verfilmung ist das außerordentlich ungewöhnlich. Der Film war ein Kassenhit und ein Pop-Phänomen zugleich. Wie ist das diesem Projekt eigentlich gelungen?
Ja, natürlich hat das Projekt zumindest viele erste Malmarker gebrochen. Erster schwarzer Superheld, eine erste schwarze eigenständige Erzählung in diesem Multimillionen-Dollar-Kosmos der Marvel-Disney-Verfilmungen. Sie hatte auch viel Selbstbewusstsein und traf auch auf eine Zeit, die das unbedingt wollte und ich würde sagen immer noch will. Aber der wahre Erfolg aus der künstlerischen Perspektive, das war die Freiheit und das Selbstbewusstsein, mit der Film das sogenannte Worldbuilding Betrieb. Das ist ja so ein Begriff, entlehnt aus der Gamer-Szene, die beschreibt, wie für uns eine fiktionale Welt erscheint. Und wir wurden da in dieses Wakanda ja so richtig hineingeworfen. Das ist ja so eine Fantasiewelt, die hinter dem Schleier der Armut existiert. Eine riesen afrofuturistische Welt von Stämmen und unterschiedlichen Menschen, die aber Hochtechnologie betreiben. Da war Fabulierlust, da waren Mythen, da war Detailversessenheit. Und so wurde auch sehr viel erzählt über eine gewisse Art der Black Diaspora, aber auch das Opfersein im transatlantischen Sklavenhandel. Also dieser emanzipatorische Effekt auf der Skala eines hochbudgetierten Blockbusterfilms aus Hollywood war einmalig und hat uns wirklich, glaube ich, alle begeistert, weil auch ich fand den ersten Teil richtig gut.
Regie geführt hat der Regisseur Ryan Coogler beim ersten und jetzt auch beim zweiten Teil. Und Ryan Coogler hatte zuvor ja noch gar nicht so viele Filme gedreht und eigentlich kam er ja auch aus dem Independent-Kino. Welche Rolle spielt er eigentlich bei diesem Phänomen Black Panther?
Das ist ein vierter Spielfilm, ich finde das schon erstaunlich und du erinnerst dich vielleicht an so eine Nacht in Cannes, wo wir an diesem Strandkino vorbeigegangen sind und dort wurde ja gerade Black Panther gezeigt und als Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Festivals, Ryan Coogler auf die Bühne holte, schrie das französische Publikum, Auteur, Auteur, also das ist ein Autorenfilmer in Hollywood. Warum? Weil er es immer wieder schafft, so gewisse Mythen sehr schön zu erzählen, also sein Sundance-Hit Fruitvale Station, wo es um Polizeigewalt ging, aber auch die Rocky Balboa-Fortschreibung in Creek, wo er sich das Genre des Boxerfilms vereinnahmt hat. Er schafft es immer wieder, eine Geschichte zu erzählen zwischen Aktivismus und Passivismus und er erzählt natürlich dadurch auch von einem selbstbewussten, intelligenten, schwarzen Helden. Und ihm ist es bei Black Panther aber noch viel mehr gelungen, schön in den Dialogen vor allem, wie er diesen afroamerikanischen Diskurs zwischen Dialog und zivilen Widerstand etabliert. Dann, nicht wahr? Es geht um die Erben der Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite kämpfen diese Kämpfer mit so einer Haltung einer Black Lives Matter-Demonstrantin. Und er hatte das alles im Auge und dadurch hat er es auch geschafft, diese gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus in dieser Comic-Verfilmung differenziert zu verhandeln. Und das ist eine Kunst, die wirklich aus seiner Feder stammt.
Also ein unglaublicher Erfolg 2018, tja, und dann 2 Jahre später starb also Chadwick Boseman. Ein Tod, der in der Form vielleicht nur mit dem Tod von Prinzessin Leia-Darstellerin Carrie Fisher aus Star Wars zu vergleichen ist, also was diesen Disney-Marvel-Kosmos angeht. Und trotzdem ist es ja ganz spannend, wie jetzt der zweite Film mit dem Tod Bosemans umgegangen ist, sowohl was die Trauerarbeit angeht, als auch die Figurenkonstellationen, die an Bosemans Stelle treten, oder?
Genau, sie thematisieren es. Der Film beginnt mit der Beerdigung des Black Panther. Also sie verabschieden nochmal den fiktionalen, aber auch den echten Schauspieler Chadwick Boseman irgendwie. Das fand ich sehr schön gelöst. In auch sehr subtilen, auch kleinen Flashbacks, die dann später nach hinten sich wiederholen. Und es ist natürlich die Frage, wer übernimmt das Ruder in Wakanda? Also es sind keine Diadochenkämpfe, weil es ist relativ schnell klar, die Königin Mutter wird erstmal Chefin und später konzentriert sich auch viel auf Prinzessin Shuri, die Schwester des ehemaligen Black Panther. Es kommt zu einem großen Ressourcenkrieg gegen ein Unterwasservolk. Das würde ich jetzt gar nicht so vertiefen. Aber was ich interessant finde, in Wakanda haben wir es ja jetzt mit einer Art Matriarchat vielleicht zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film lange Zeit mit unseren Erwartungen spielt, wer denn jetzt die Nachfolge des Black Panthers wirklich auftreten möchte. Und da ist schon eine gewisse Spannung drin. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man auch sehr schön sehen kann, wie sehr man nicht mit dem Tod von Chadwick Boseman gerechnet hat. Weil man hat alles an Mythos, an Dramaturgie, an Konflikt, an Schmerz in diese Figur gepackt. Und das ist jetzt weg. Und das ist wirklich ein Riesenproblem auch für den Film. Und ich hatte bei der Sichtung des zweiten Films jetzt das Gefühl, dass es immer eine Art von Suche ist nach Ton. Also sie haben ihn, glaube ich, nicht gefunden unterm Strich, aber die Suche nach dem Ton macht ja letztendlich auch das Besondere aus an diesem Teil.
Und trotzdem haben sie es geschafft, den Kosmos weiterzuentwickeln, wie du schon sagtest, so ein Matriarchat. Wenn wir uns dieses Matriarchat anschauen im Kosmos der Marvel-Verfilmung, wie einzigartig ist es?
Schon sehr einzigartig, weil ich glaube, es ist ja nicht nur die Prinzessin und die Königin, es sind ja auch die ganzen Generälinnen, die dann auftauchen. Auch die Ex-Freundin des Black Panthers wird dann später gespielt von Lupita Nyong'o eine wichtige Rolle spielen. Das sind Frauen auf wichtigen politischen, militärischen Ämtern. Grundsätzlich ist die Frage auch, wie selbstverständlich auch Frauen in diese Dilemmata von Rache, ja, wie das vielleicht auch so einen weiblichen Körper nochmal in so einem Superheldenfilm bestimmt. Mein Problem ist, dass Ray Coogler, glaube ich, nicht der richtige Regisseur ist, um das zu erzählen, weil wenn man sich ansieht, er liebt es auch so ein bisschen, die Macho-Gesten zu inszenieren. Ne? Seien es diese Jungs aus Fruitvale Station oder der Boxer in Creed. In diesen weiblichen Zwischenelementen hatte ich das Gefühl, dass er etwas gehemmt ist. Dass es vielleicht da eine Regisseurin wie Ava DuVernay oder Casey Lemons gebraucht hätte. Und deshalb finde ich, das Potenzial ist da, aber es ist nicht ausgeschöpft. In dem Matriarchat ist noch ein viel größerer Film versteckt, als letztendlich hier auf der Leinwand zu sehen ist.
Was wir aber sagen können, ist, dass es einen erstaunlich vielfältigen Cast gibt mit amerikanischen und afrikanischen Darstellerinnen. Wie prägt das denn den zweiten Teil?
Ja, absolut. Vor allem, weil das ja so spannende Leute sind wie Danai Kurina, die Generälin Okoye spielt, Lupita Nyong'o habe ich erwähnt, Angela Bassett, so eine große Figur des Black Cinema ja eigentlich. Also das sind wunderbar spannende Menschen, die diese Figuren auch mit so einer schönen Magie belegen, also auch so eine Körperlichkeit. In Wakanda wird ja auch so eine Mischsprache aus der Nasalsprache Nossa gesprochen und das führt nochmal diese Menschen, diese Figuren anders auf. Das hat mich sehr überzeugt. Ich glaube auch, wie gesagt, das sind spannende Figuren, aber Marvel ist nicht vorbereitet, glaube ich, gewesen auf so eine rein weibliche Wakanda-Geschichte. Man muss sich da nochmal ransetzen, man muss das besser schreiben. Egal, jung und alt auf allen Ebenen, die haben eine Präsenz, die ist selten und natürlich auch in der Masse an Frauen, auch Women of Color, ist das im Blockbuster-Kino eigentlich einmalig. Letztendlich wieder ein einmaliger Wow-Effekt von Black Panther.
Wow, mit ein paar Einschränkungen, sagt Patrick Wilinski über die Marvel-Verfilmung Black Panther Wakanda Forever, zu sehen jetzt im Kino. Spätestens seit den Erfolgen von Bong Joon-hos Sozialsatire Parasite und der Serie Squid Game hat sich auch hierzulande herumgesprochen, dass die koreanische Film- und Serienlandschaft einiges zu bieten hat. Auch der Regisseur Hong Sang-soo mit seinen fast 30 Filmen gehört dazu. Bei Festivals ist er Dauergast und hin und wieder kommen seine Filme auch hier ins Kino. Gerade ist es wieder soweit. Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall heißt der aktuelle Film. Und rechtzeitig zum Kinostart ist auch das erste deutschsprachige Buch über den Regisseur erschienen. Hong Sang-soo, Das lächerliche Ernste ist der Titel. Geschrieben hat es der Autor und Filmpublizist Seulgi Lee. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, fangen wir bei dem Film an, der jetzt im Kino läuft. Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall. Der hat bei der Berlinale im Februar auch den großen Preis der Jury bekommen. Was macht diesen Film zu einem typischen Hong Sang-soo-Film? Wovon erzählt der Film?
Ja, bei Hong Sang-soo ist es meist so, dass alle Filme sich eigentlich gleichen. Und eigentlich ist die Konstellation auch fast immer die ähnliche. Begegnung zwischen Männern und Frauen, Männern und Männern, Frauen und Frauen. Dieses Mal ist es so, dass es um eine ehemals sehr erfolgreiche Schriftstellerin geht, die etwa in ihren 50ern ist und sich in einer Art Writer's Block oder in einer Schaffenskrise befindet. Und sie trifft zufällig bei einem Ausflug, ich glaube, es ist eine Vorstadt von Seoul, auf einen Regisseur, der ihr Drehbuch verfilmen wollte. Aber diese Produktion ist nicht zustande gekommen, weil es anscheinend an Geld gefehlt hat. Und dann kommt eben raus, dass sie eben noch eine Verletzung oder eine Enttäuschung mit sich herumträgt. Und es gibt halt diese gewisse Spannung, die für diese Filme oder für diese, wie die Figuren sich verhalten, typisch ist. Das ist die erste Zufallsbegegnung. Und dann ist die zweite, dass sie dann, die Schriftstellerin, mit dem Regisseur und seiner Frau spazieren und treffen auf eine Schauspielerin, die auch anscheinend ehemals sehr, sehr bekannt war, aber jetzt aus auch verschiedenen Gründen, die nicht ganz transparent werden, aufgehört zu Schauspielern. Und es kommt dann zur Idee, dass die Schriftstellerin, die in der Schaffenskrise ist, die früher also ein Skript geschrieben hat, das nicht produziert wurde, nun aber auf die Idee kommt, einen Film zu machen mit dieser Schauspielerin, die aber nicht mehr arbeitet. Er ist jetzt in der Phase, wo es darum geht, dass er Filme macht über das Nicht-Machen-Können von Filmen oder Filme über den Aufschub. Oder aber es geht aber auch um den Wechsel. Kann ich als Schriftstellerin, die ich nicht ausgebildet bin, als Künstlerin einen Film zu machen, einen Film drehen?
Ja, also in vielen von seinen Filmen stehen ja auch tatsächlich Künstler, Intellektuelle im Zentrum. Und ja, Sie schreiben in Ihrem Buch recht ausführlich über die verschiedenen Alkoholsorten, die in den Filmen von Hong Sang-soo getrunken werden. Das kommt nicht von ungefähr, denn es wird häufig sehr viel getrunken in seinen Filmen. Sie schreiben im Buch, ich zitiere, Männer, Frauen und Alkohol. So würde vielleicht die Kurzbeschreibung eines jeden Films von Hong Sang-soo lauten, denn gibt es doch in jedem seiner bislang 28 Langfilme eine oder mehrere Trinkszenen, in der sich zwei, drei oder auch mehrere Personen am Tisch gegenüber sitzen und sich Glas nach Glas in einen Zustand extremer Betrunkenheit befördern. Soweit also das Zitat aus Ihrem Buch. Ja, was interessiert denn Hong Sang-soo so sehr am Zustand der Betrunkenheit?
Genau, das ist eben sehr wichtig. Es hat verschiedene Facetten auch. Natürlich gibt es Bier, aber Soju, das beschreibe ich auch, das ist ein chemisch destillierter Schnaps. Ne? Makgeolli ist so ein süßlicher Reiswein. Erstmal ist wichtig, Hong ist ein, das habe ich in meinem Buch nicht erwähnt, aber er liebt Cézanne. Und ich kam jetzt fast auf die Idee, dass diese Gläser halb voll, halb leer oder voll, die immer sozusagen auf dem Tisch stehen. Und er filmt das ja immer in einer Einstellung, ne, in dem zwei, drei, vier, fünf Leute im Blick kommen, dass das die hongsche Fassung des Stilllebens ist, aber halt mit Alkoholflaschen. Aber natürlich, die Rolle des Alkohols speist sich eben auch aus dieser Awkwardness in der Begegnung, die ein gewisses Unbehagen produzieren, weil was in der Vergangenheit lag, weil vielleicht eine sexuelle Spannung in der Luft liegt, oder weil Aggression im Spiel ist. Und wie überwindet man diese Hemmung? Durch den Alkohol. Und dann, aber das ist auch wichtig, weil die koreanischen Trinkgepflogenheiten noch andere sind, die eben, je nachdem, wer mit wem trinkt, Jüngere mit Älteren, wer ist in welcher sozialen Position, eben auch bestimmte Kodifizierungen gibt oder Höflichkeitsregeln, die einzuhalten sind, wie man jemandem was einschenkt, dass man darf dich nicht selbst einschenken, man darf den anderen nicht direkt, ne, ins Auge schauen. Es gibt so eine Art Indirektheit, ich nenne es das, so eine Art koreanisches Konjunktiv, was in der Sprache auch sehr wichtig ist. Und das spielt beim Trinken eben auch eine Rolle. Also einerseits ist es reguliert über diese Höflichkeitsnorm, andererseits aber trinken wir natürlich, um die Hemmungen, die diese Codes auch produzieren, wieder zu lösen. Deswegen ist das einfach nicht nur, und das ist wichtig in vielen westlichen Filmen, die um Alkohol, geht es ja um Alkoholismus als Sucht. Das hat damit nichts zu tun.
Inwieweit steckt da auch so, Sie sagten es ja schon, diese Awkwardness, diese Merkwürdigkeit in Beziehungen, dass man auch über bestimmte Sachen nicht richtig reden kann. Also inwieweit thematisiert er auch damit immer so eine gewisse Sprachskepsis?
Genau. Natürlich, und nehmen wir dieses allernatürlichste Wort, was meine Gefühle zum Ausdruck bringen soll, zum anderen, ich liebe dich. Was ist das? Es ist ja auch eine Floskel. Wie weit ist zwischen diesem, den reinen Wort, also das reine Wortmaterial, was selbst bedeutungslos ist, aber verknüpft wird mit einem Signifikat, mit einer Bedeutung? Und es stellt sich ja immer die Frage, meine ich das wirklich? Fühle ich das wirklich? Oder sage ich das nur? Und warum geht es sozusagen auch um diese Abbrüche und so, ne? Also das Taumeln oder das Stottern in der Sprache. Genau, und deswegen ist sozusagen das Ich liebe dich einerseits das absolut Natürlichste, aber einerseits die rätselhafteste Wendung. Und ich zitiere hier im Song von den Pet Shop Boys, den ich eben so schön finde, weil er das auf den Punkt bringt. You only tell me you love me when you're drunk. Und es ist ganz wichtig, es ist ja nicht nur eine Lüge, weil im Moment des Rauschs, der Euphorie, fühle ich diese Liebe. Die kann aber am nächsten Tag komplett vergessen sein. Aber trotzdem war sie nicht gelogen. Sie war auch ernst, aber auch lächerlich.
Man bekommt jetzt schon einen Eindruck, dass die Konstellationen, die Hong Sang-soo entwickelt, auch teilweise eine Komik entwickeln. Sie schreiben im Buch, Hong Sang-soos Filme haben Komik, aber keinen Humor. Was meinen Sie damit?
Warum nenne ich es nicht Humor? Weil ich glaube, bei Hong, und das ist auch wichtig, so lächerlich diese Männer auch sind, auch erbärmlich und in frühen Filmen wirklich misogyn auch, ne? Verurteilt Hong diese Figuren nicht. Er stellt diese Lächerlichkeit aus, die Erbärmlichkeit. Das ändert sich dann ein bisschen, weil das auch ein bisschen milder wird. Und das finde ich aber auch das Schöne an seinen Filmen. Ja. Dass er so erbärmlich diese Männer sind, sie trotzdem nicht sozusagen moralisch verdammt.
Genau, Sie sprachen eben von den lächerlichen Männerfiguren. Inwieweit sind seine Filme denn auch immer ein Abarbeiten an Geschlechterrollen?
Genau, und man muss halt eben auch wissen, und das ist auch ein bisschen spezifisch koreanisch, dass die koreanische Gesellschaft noch sehr, sehr patriarchal organisiert ist. Es hat auch eine komplizierte Geschichte, die einerseits aus dem Konfuzianismus kommt, der eben quasi als Doktrin sowohl für Korea als auch für Japan und China extrem prägend war und ist, der eben sehr, sehr strenge, auch patriarchal organisierte, auch wieder Codes, also nicht nur zwischen jüngeren Eltern, zwischen Mann und Frau herstellt, in der die Frau eben die Subordinierte ist. Früher gab es ausschließlich Männer in den Filmen, die über von Frauen fantasieren, von Frauen träumen, die sie haben wollen oder haben möchten, aber die unerreichbar sind, wie auch immer. Ne? Und das verschwindet ein bisschen. Und das hat, glaube ich, nicht nur mit Hong zu tun, sondern eben auch Produkt seiner Zeit oder der gesellschaftlichen Verhältnisse, wo sich etwas artikuliert in diesen Filmen. Glaube ich, ist auch nochmal interessant, wenn man diese Filme sozusagen in dieser longue durée nochmal schaut, wie sich diese Geschlechterverhältnisse auch ändern und eben auch die Tradition, von der ich eben gesprochen habe, die eben auch aus dem Konfuzianismus kommt, die diese Regelung vorschreibt, eben eigentlich auch im Bröseln ist. Man könnte von einem Perspektivwechsel sprechen, dass der männliche Regisseur, der natürlich letztlich immer hinter der Kamera ist, und Hong macht die Kamera jetzt auch selber, er macht alles selber außer dem Sound, trotzdem in der Fiktion die Schriftstellerin filmen lässt und nicht den Schriftsteller. Und irgendwie finde ich das auch schön.
Es gibt also viel zu entdecken bei dem koreanischen Regisseur Hong Sang-soo, und es gibt auch eine Möglichkeit dazu, denn sein neuer Film läuft gerade bei uns im Kino, Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall. Und es gibt eben auch das erste deutschsprachige Buch über den Regisseur, Hong Sang-soo, das lächerliche Ernste, des Autors und Filmpublizisten Sulgi Lee, erschienen beim Wiener Verlag Le Studio Film und Bühne. Und Sulgi Lee ist mit dem Buch auch gerade auf Lesereise. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Im Jahr 2000 ist der Mexikaner Alejandro González Iñárritu durchgestartet, gleich mit seinem wilden Regiedebüt mit Amores Perez. Auf den Filmfestspielen in Cannes gewann er dafür den Preis fürs beste Regiedebüt. Danach ging es von Mexiko direkt nach Hollywood, das ihm ja von Beginn an zu Füßen lag. Seine nächsten Filme drehte er mit Stars wie Sean Penn, Naomi Watts, Brad Pitt oder Cate Blanchett. Und einen Oscar gab es auch 2015 für die schwarze Komödie Birdman um einen Schauspieler in der Krise. Nun gibt es einen neuen Film. Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, heißt die Netflix-Produktion, die am Donnerstag in die Kinos kommt. Über diesen hochspannenden Regisseur und seinen Wandeln zwischen Mexiko und den USA spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, Bardo ist ein Film, in dem sich Alejandro González Iñárritu mit seiner eigenen Situation beschäftigt, nämlich was bedeutet es für einen aus Mexiko stammenden Regisseur in den USA zu leben und zu arbeiten? Wie greift er denn das Thema auf?
Naja, zunächst lässt er seinen Helden erst einmal abheben. Also es geht los in einer Wüstenlandschaft. Wir sehen einen langen Schatten eines Mannes in der gleißenden Sonne. Er rennt und plötzlich schwebt er. Und dieser Film ist voll solcher surrealistischen und manchmal auch phantasmagorischen Sequenzen. Und der Titel kommt ja eigentlich aus dem Tibetischen, heißt so viel wie Zwischenzustand. Und das passt ganz gut zu dieser Geschichte des Grenzgängers. Also wir haben es hier mit einem mexikanischen Journalisten und Dokumentarfilmer zu tun, der erfolgreich in den USA arbeitet. Er soll jetzt einen Medienpreis bekommen und fährt vorher aber nochmal zurück nach Mexico City mit seiner Familie. Und was wir jetzt sehen, lässt sich vielleicht als eine Reise in das Herz der Finsternis der eigenen Psyche beschreiben, auch als Reise in die Gegenwart und Geschichte Mexikos. Und da werden dabei so Fragen aufgeworfen, was ist überhaupt Heimat? Was bin ich meiner Heimat schuldig? Muss ich als Filmschaffender, habe ich da eine gewisse Verantwortung? Und um das alles geht es in diesem Film.
Nun ist ja Iñárritu nicht der einzige Filmschaffende, der aus Mexiko stammt und erfolgreich in den USA arbeitet. Alfonso Cuarón, der Regisseur von Gravity und Roma, oder der Schauspieler Gael García Bernal gehören eben auch zu dieser mexikanischen Clique, die auch neuen Wind nach Hollywood gebracht hat. Was macht denn ihr Schaffen aus?
Naja, bei Amores Perros, der ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Das ist ja ein Episodenfilm quer durch die mexikanische Gesellschaft gewesen. Und du hattest es ja eben schon gesagt, da ist so eine wütende, wilde Erzähldynamik am Werk, die einfach so das klassische Narrativ, die klassische Dramaturgie aufgerüttelt hat. Und das brauchte man vielleicht Anfang der 2000er Jahre dann auch in Hollywood. Und diese episodische Struktur hat ja dann auch Iñárritu beibehalten bei 21 Gramm oder Babel. Und ähnlich ist auch die Geschichte von Cuarón. Er hat auch ein Regiedebüt in Toronto vorgestellt, Solo con tu pareja, hat dann die Aufmerksamkeit von Sidney Pollack bekommen, erstmal eine Fernsehserie gedreht, dann direkt einen Film, Charles Dickens Verfilmung, große Erwartungen mit Robert De Niro, Gwyneth Paltrow. Das war so ein Achtungserfolg und dann ist er aber wieder zurück nach Mexiko, hat dort Y tu mamá también gedreht. Das ist ein Roadmovie, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die er aber mit mexikanischen Themen auflädt, wie Klassengesellschaft, Kapitalismus, Korruption. Und mit diesem Film hat er dann den internationalen Durchbruch geschafft, ist dann auch wieder zurück nach Hollywood, wo er ja bis heute dann auch arbeitet. Und Gael García Bernal hat ja in beiden Filmen mitgespielt, Y tu mamá también und Amores Perros wurde dann auch direkt entdeckt. Ist ein unglaublich wandelbarer Schauspieler und wie wir ja nicht vergessen sollten, den dritten Regisseur im Bunde, auch ein Oscar-Preisträger, Guillermo del Toro, Shape of Water hat er den Oscar für bekommen. Er geht in das Fantasy-Genre und ich glaube, was er Neues mit reingebracht hat, ist einfach, dass Fantasy bedeutet, dass Helden nicht gut und böse sind, sondern dass sie alles in einem verkörpern. Und damit hat er ja nochmal diesem Genre in Hollywood auch irgendwie, ja, auch nochmal frischen Wind verliehen.
Ja, und jetzt kommt ja auch seine neue Pinocchio-Verfilmung raus. Anders als Iñárritu haben Cuarón oder Gael García Bernal ja auch immer wieder in ihrer Heimat gearbeitet. Wie unterscheiden sich denn die Filme?
Wenn sie in ihrer Heimat drehen, ich finde, man merkt einfach den persönlichen Bezug. Und Gael García Bernal ist es ja auch unheimlich wichtig, immer da wieder aufzuklären, was eigentlich in Mexiko Sache ist, die ganze Politik. Also wenn er in Mexiko Filme dreht, er ist ja auch schon selbst hinter die Kamera Kamera getreten, dann geht es immer um mexikanische Zustände. Und genauso ist es dann ja in Roma gewesen von Cuarón. Das ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte. Es ist eine Erinnerung an sein Kindermädchen und so eng die Verbindung auch war. Die Klassenverhältnisse konnten nicht überwunden werden. Das sind ja alles Regisseure, auch Del Toro, Iñárritu und Cuarón, die so sehr große visuelle Visionen haben, dass sie auch viel Geld brauchen. Und es ist immer wieder Netflix gewesen, die diesen Regisseuren geholfen hat.
So jetzt auch bei Bardo. Wie persönlich ist denn Bardo geraten und geht es da nur um den Regisseur, also um Iñárritus alter Ego, oder hat er darüber hinaus noch was zu erzählen?
Ja, es geht auch immer wieder um die Geschichte und Gegenwart des Films und des Landes, und da gibt es dann doch wirklich ganz großartige Sinnbilder für, wenn in Mexico City Menschen immer wieder umfallen. Da geht es um die verschwundenen Männer und Frauen, die eben entführt wurden von den Drogenkartellen. Also da ist durchaus eine andere Auseinandersetzung da. Und es geht natürlich auch immer wieder darum, dass die Kinder zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt eigentlich in Mexiko bleiben. Aber dieser Vater, also der Regisseur, einfach Angst hat, weil er weiß, dass in den USA sie viel sicherer aufwachsen. Also es gibt, auch wenn das eine visuelle Muskelschau ist, immer wieder sehr viele persönliche Momente.
Anke Lewicke über Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, der neuen Film von Alejandro González Iñárritu. Er kommt am Donnerstag in unsere Kinos und wird dann ab dem 16. Dezember beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Der kanadische Regisseur David Cronenberg macht mittlerweile seit über 55 Jahren Filme. Er ist ein Meister des Horrors und dystopischer Entwürfe. In seinem neuen Film wirft er wieder mal einen Blick in die Zukunft. Crimes of the Future heißt er. Im Zentrum steht der Performance-Künstler Saul Tenser, gespielt von Viggo Mortensen, dem immer wieder neue, nutzlose Organe wachsen, die er sich dann von seiner Partnerin Caprice, Lea Seydoux, vor Publikum in einer Art OP-Show entfernen lässt. Es geht also um Sex, Liebe und Schmerz, um die Zukunft der Kunst und der Welt. Inwieweit David Cronenberg nun mit Crimes of the Future zum Genre des Body-Horrors, des Körperhorrors zurückgekehrt ist, darüber spreche ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag.
Ja, guten Tag, freut mich sehr.
Eine Figur im Film sagt an einer Stelle, Operationen sind der neue Sex. Was hat es mit dieser Idee auf sich? Was verhandelt Cronenberg in seinem Film?
Crimes of the Future ist ein episodisch arbeitender Film. Also er hat keine stringente Handlung oder keinen stringenten Spannungsaufbau. Das macht ihn vielleicht für ein konventionelles Publikum auch nicht so leicht zugänglich. Er hat mehrere Figuren, um die sich die Ereignisse ranken. Und die Idee ist natürlich, dass Viggo Mortensen als Saul Tenser sein alter Ego als Künstler ist, der buchstäblich sein Innerstes offenbart, sein Innerstes nach außen kehrt für das Publikum, darunter extrem leidet. Also er ist ein Schmerzensmann, der sich kaum noch richtig ernähren kann, also der in so einem merkwürdigen Stuhl sitzt, der ihn quasi mechanisch ernähren soll. Und seine Partnerin ist eine Verführerin und eine sehr sinnlich angelegte Figur, aber die Sexualität in diesem Film läuft eben auch indirekt über diese ritualisierten und sehr abstrakten Elemente. Und dann gibt es Außenstehende, wie zum Beispiel die Vertreterin einer Organregistrierungsfirma, die von Kristen Stewart gespielt wird und die aber dieser Faszination nach und nach erliegt. Und da ist im Grunde auch dieser Spruch, dass das eine neue Sexualität Form ist, die sie da erkundet, verortet. Und dann gibt es noch eine Organisation, die versucht, den menschlichen Körper in dieser Mutation zukunftstauglich zu machen, indem er nämlich in der Lage ist, Plastik und andere Abfallstoffe als Nahrung zu nutzen. Also das sind Elemente, die so meandernd in diesem Film immer wieder verwoben werden, aber auch wieder auseinander divergieren. Und was man im Grunde sagen kann, ist, dass der Film so ein Essay ist über die Zukunft des Körpers.
Ein Essay, visuell aufregend inszeniert. In einem Interview hat David Cronenberg gesagt, er will, dass sich die Menschen auf den Film einlassen und verführen lassen. Was bedeutet es bei Cronenberg, Film als Verführung?
Bei Cronenberg heißt es, dass er nicht möchte, dass das Publikum von Anfang an spekuliert, sondern sich seinem Film öffnet, sich von ihm vereinnahmen lässt. Man muss dabei grundsätzlich sagen, Cronenberg ist ein intellektueller Filmauteur in der Tradition des europäischen Filmauteurismus, also der französischen Kunst zum Beispiel, Filme zu machen und auch zu nutzen für eben weltanschauliche Perspektiven und Aussagen. Der Film verführt durch die Oberfläche und bringt uns dann zu etwas, wo wir vielleicht nie hin wollten, indem er Gedanken und Assoziationen auslöst. Und das sind die seduktiven, die verführenden Strategien seiner Inszenierung.
Cronenberg verbindet ja häufig in seinen Werken so psychischen und physischen Horror miteinander. Bei ihm geht es auch gerne mal um die Deformation des Körpers. Er ist damit auch Vorreiter des Body-Horrors, des Körperhorrors mit Filmen wie Parasitenmörder, Rabbit und Videodrom. Die stammen nun aus den 70ern und 80ern. In den 90ern sprach man dann davon, dass er sich neuen, ja weniger extremen Ausdrucksformen zugewandt hat mit Filmen wie History of Violence und Cosmopolis. Ist jetzt Crimes of the Future seine Rückkehr zum Körperhorror der 70er?
Es gibt eine vor allem aus Kreisen von Genrefilmfans verbreitete, sehr oberflächliche Annahme, dass seine Filme sich geändert hätten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich würde das glatt bestreiten, denn man muss wirklich sagen, bei ihm ist das Gesamtwerk in dieser Gesamtheit auch als Kunstwerk zu begreifen und zu verstehen. Und Thesen, die er in Shivers, also Parasitenmörder, 1975 präsentiert, kommen auch jetzt wieder vor. Und sie kamen zwischendurch in anderer Form in Die Unzertrennlichen oder in Naked Lunch, in Crash, also in so vielen Filmen wieder vor, dass man nie davon sprechen kann, es gab da einen Paradigmenwechsel bei ihm. Es gab natürlich ein größeres Interesse an der Verinnerlichung dieser Elemente, also dass er nicht so sehr auf Spezialeffekte gesetzt hat und das ist damit wahrscheinlich gemeint. Und das ist aber wirklich nicht so elementar, wie es auf den ersten Blick scheint. Seine Filme verhandeln kontinuierlich dieselben Themen in einer intellektuellen Weiterentwicklung und deswegen ist Crimes of the Future mit Sicherheit ein aktueller Status seiner Gedanken zu diesen Themen, die er in den 70er Jahren begonnen hat. Und zudem würde ich auch nicht von Körperhorror unbedingt bei ihm sprechen, denn er hat das ja durchaus positiv konnotiert. Also diese innere Schönheit, die in den Organen liegen, wird von ihm nicht als Horror verkauft. Es hat was mit Ekel und Abjekt, also dem Verstoßenen des Körpers zu tun. Es ist aber nicht notwendigerweise das Erschrecken. Es ist kein Horrorfilm, mit dem wir es hier zu tun haben.
Es liegt viel Verführung auch da drin. Sie sagten, dass er es nicht als Horror versteht. Trotzdem würde ich sagen, es ist ein ziemlich dystopischer Blick in die Zukunft. Welche Lichtblicke gibt es denn da oder haben Sie entdeckt?
Ich würde sagen, sein Film, der sehr düster aussieht, wie eigentlich alle seine Filme, also von der Farbpalette und von den, sagen wir mal, auf der Oberfläche gesehen, von den äußeren Vorgängen, hat einen Subtext, der sehr positiv eigentlich gemeint ist, nämlich, dass der Körper daran gewöhnt werden muss, das, was als Müll, als Ausschuss betrachtet wird heute noch, als eigentliche Nahrung verdauen zu können. Denn das würde so viele Dinge lösen, mit denen wir momentan zu kämpfen haben. Und in seinem Film gibt es zwei solcher zukunftstauglicher Personen. Die erste, das ist ein Junge, mit dem der Film beginnt. Der beginnt einen Plastikpapierkorb zu essen und wird dann von der Mutter als quasi unerwünschte Mutation ermordet. Und der Film bewegt sich immer mehr darauf hin, dass Saul Tenser, sein Protagonist, diese Fähigkeiten tatsächlich kultivieren kann und dass das durchaus Sinn macht, was er da entwickelt.
Der neue Film von David Cronenberg, Crimes of the Future, er läuft jetzt im Kino. Ich habe darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger gesprochen.